Hallo, hier ist Bibletunes im Gespräch mit Manuel Gresslin und seinem Buch Theophobie. Heute im Studio mit Ruben Sommer.
Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Theophobie mit Manuel. Herzlich willkommen, Manuel.
Jawohl, weiter geht's.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute gemeinsam über die Angst vor dem Zeitgeist. Zeitgeist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht beim ein oder anderen unserer Hörerinnen und Hörern gerade die Alarmglocken läuten oder dass da gerade was getriggert wird. Gerade für, ich sage jetzt mal, fundamentalistische und oder konservative Christinnen und Christen, und das meine weder ich noch du hier abwertend, sondern einfach in der religionssoziologischen Definition von fundamental und konservativ, das ist ja nicht wertend gemeint, ist das Wort oder auch der Zeitgeist ein großer Trigger, oftmals. Aber nimm uns an dieser Stelle doch gerne am Anfang dieses Podcasts mal mit hinein. Wer oder was ist der Zeitgeist und was müssen wir uns eigentlich unter diesem Begriff vorstellen?
Richtig gute Frage, weil ich meine, dass wir oft ein falsches Bild oder falsches Verständnis vom Zeitgeist haben und deswegen vielleicht auch Angst vor dem Zeitgeist haben und uns deswegen auch viel vom Zeitgeist abschotten und manchmal deswegen gar nicht merken, wie zeitgeistig wir eigentlich unterwegs sind. Gerade Leute auch aus meinem Umfeld, so in den 20er Jahren oder Anfang 30, ist ja schon spannend, wie viele meiner Freunde sich zurzeit eine Siebträgermaschine kaufen oder ein Gravelbike oder ein Halbmarathon, Marathon oder Triathlon machen und dabei gar nicht merken, wie zeitgeistig man damit eigentlich unterwegs ist. Und das gibt aber eigentlich schon ein guter Hinweis dafür, was Zeitgeist eigentlich ist oder Zeitgeist eigentlich bedeutet. Ich stütze mich da auf Kirstine Fratz, sie bezeichnet sich selbst als Zeitgeistforscherin und sie legt mal irgendwie schön dar, was Zeitgeist eigentlich ist, was Zeitgeist eigentlich bedeutet, wenn sie sagt, Zeitgeist ist ein Versprechen. Er bestimmt unsere Vorstellung von einem erfolgreichen Leben und gibt uns Orientierung, was wir dafür tun müssen. Oder sie schreibt auch an einer anderen Stelle, der Zeitgeist entscheidet darüber, ob unser Ich in seiner Zeit als erfolgreich gilt oder nicht. Und das Beispiel hier, bisschen lustig natürlich gemacht mit dem Siebträger und Halbmarathon und Gravelbike, das zeigt es aber doch irgendwie ganz schön. Also Zeitgeist bestimmt irgendwie so unser Bild davon, was ist eigentlich gerade erfolgreich, was macht ein, wer vielleicht auch glückliches Leben gerade aus. Und manchmal spielt man da vorne zeitgeistig mit und manchmal auch nicht und macht den nächsten Trend jetzt vielleicht nicht gerade mit, weil es ja manchmal auch ein sehr schnelles Hin und Her ist und meistens ja auch nicht der eine Zeitgeist, sondern viele verschiedene Zeitgeister im Umlauf sind, sage ich mal. Aber doch, diese Definition finde ich schön, dieses Versprechen oder Vorstellung von einem erfolgreichen Leben.
Jetzt gibt es vielleicht ein paar unserer Hörerinnen und Hörer, die dir zuhören und sagen, ja gut, aber Manuel, ist ja schön und gut, schöne Definition, aber wie kommst du jetzt darauf, Gott mit dem Zeitgeist in Verbindung zu bringen?
Es sind natürlich unterschiedliche Aspekte oder verschiedenste Themen und jetzt eine große Frage, die damit mitschwingen, wie ich da drauf überhaupt kam. Zum einen natürlich erstmal muss man natürlich auch Gottesgeist, Zeitgeist, die beiden Geister auch voneinander unterscheiden, oder? Und gerade auch der große Unterschied, Zeitgeist ist immer dieses schnelllebige Hin und Her und viel Fokus auch auf Selbstverwirklichung. Und da ist natürlich der Heilige Geist auch was anderes als der Zeitgeist. Aber doch bei dieser Definition, die ich gerade vorgestellt habe, als ich die gelesen habe, habe ich auch gemerkt, ja Moment mal, der Heilige Geist, der gibt ja auch ein Versprechen oder eine Verheißung und er zeigt uns ja auch, was ein nicht vielleicht erfolgreiches, aber vielleicht fruchtbares Leben ist, auf welche Früchte es ankommt. Und auch der Heilige Geist gibt uns Orientierung und Hilfe am Leben und auch der Heilige Geist weht, wo er will. Und da habe ich gemerkt, wow, es sind ja doch irgendwie auch viele Gemeinsamkeiten, die es auch irgendwie gibt zwischen Heiligem Geist und Zeitgeist, auch wenn das vielleicht jetzt ziemlich provokant auf den ersten Hörerlebnis klingt. Aber was mich vor allem dazu bewegt hat, ist die bekannte Areopagrede von Paulus auf diesem Berg in Griechenland, wo er diesen Altar findet, wo drauf steht, dem unbekannten Gott. Ja, da wollten die Griechen ja keinen Gott irgendwie vergessen und haben dann dem unbekannten Gott einen Altar gewidmet. Und Paulus kommt da und erklärt ihnen, dass dieser unbekannte Gott Jesus Christus ist, aber er kommt da nicht so schnell hin, sondern er holt lange aus. Und er zitiert da auch ein ein Gedicht aus der damaligen Zeit von Arad aus Tarsus, wo Paulus dann das zitiert und sagt, in ihm, also in Gott, leben, weben und sind wir. Und an anderen Stellen in seinen Briefen, im Römer-, Epheser- und Kolosserbrief, betont Paulus das auch wiederholt und vermehrt, dass Gott in allen Dingen drin ist und in allen Dingen anwesend ist. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das dann so ist, kann Gott nicht auch in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Geschichte, ja auch sogar in unserem Zeitgeist drin sein? Das sind so erste lose Überlegungen dazu.
Du entwickelst in deinem Aufsatz ja deine Gedanken eben genau von diesem Ansatz her, dass Gott als Gott dieser Welt, als unser Gott, nicht ohne Teilhabe der Geschichte der Welt zu denken ist. Also die Geschichte, wenn ich dich richtig verstehe, dieser Welt ist immer auch Gottes Geschichte. History ist eben auch His Story. Und deshalb ist Gott in der Welt, in Zeit und Raum, unserer Realität gegenwärtig und erfahrbar. Und aufgrund dessen formulierst du dann eine Angst, eben diese Theophobie, um die es geht. Und ich zitiere dich, nämlich die Angst, dass Gott als damals geschichtsgewordener und heute noch geschichtswerdender Gott auch jenseits der sichtbaren Grenzen unserer Kirche und des christlichen Glaubens zu finden ist. Was beschreibst du konkret mit dieser Theophobie?
Zum einen, vielleicht erst einmal auf dich einzugehen, man muss gleichzeitig auch ein bisschen damit aufpassen, als ob Gott jetzt einfach in allen Dingen ist und das war's, sondern Gott ist ja auch mehr als das und geht über diese Welt hinaus. Also es gibt immer auch noch diese Transzendenz Gottes, die nicht in unserer Immanenz ist. Und ich vertrete hier auch nicht einen Panentheismus, also dass Gott einfach in allen Dingen ist und das war's, sondern Gott ist auch Gott und der unterscheidet sich auch von dieser Welt. Aber genau, diese Frage, ist er nicht auch in dieser Welt, wie du es gerade auch vorgelesen hast bei diesem Zitat, ist er nicht auch in dieser Welt zu finden? Und ich glaube, die große Angst ist, die vielleicht da aufkommen kann, ja, dass Gott manchmal viel anonymer und vielleicht auch unauffälliger handelt, wie wir es vielleicht meinen, dass Gott eben nicht nur in der Kirche am Wirken ist, sondern noch viel, viel mehr in der Welt, aber wir das gar nicht sehen oder meinen, ah, das ist jetzt mal wieder Zeitgeist, obwohl vielleicht da Gottesgeist am Wirken ist. Zwei kurze Beispiele dazu. Die Geburt von Jesus zum Beispiel. Die hat ja damals so gut wie gar keiner mitbekommen, weil Gott da ziemlich anonym und unauffällig gehandelt hat in diesem Stall oder in diesem Wohnhaus mit Krippe, wo Jesus da geboren wurde. Und keiner hat es mitbekommen. Und was wäre, wenn Gott auch heute noch handelt und wirkt und wir sehen es nicht, weil wir mit ihm mehr in der Kirche rechnen als in unserer Kultur. Und ein anderes Beispiel ist die Geschichte vom Weinwunder Jesu. Da verwandelt ja Jesus, das ist das erste Zeichen, das er tut, Wasser in Wein. Und wenn du dir mal vorstellst, auch du als liebe Hörerin und Hörer, du wärst Gast auf dieser Hochzeit gewesen. Du bist da, trinkst deinen Wein und bist voll am Feiern und dann bestellst du dir nochmal ein Glas und nochmal ein Glas, bist vielleicht auch schon ein bisschen angetrunken, kann man ja auch mal sein. Und dann bestellst du wieder ein Glas Wein und wunderst dich vielleicht kurz, dass es so lange dauert, bis dir nachgeschenkt wird, aber irgendwann, ein paar Minuten später, passiert es halt doch wieder und du trinkst weiter und dann gehst du heim und ins Bett. Und unterdessen hast du das Wunder von Jesus verpasst. Du hast es ja gar nicht mitbekommen, wie so viele auf dieser Hochzeit, die haben das Wunder von Jesus, dass er da gewirkt hat, gar nicht mitbekommen. Und kann es nicht sein, dass wir Gott manchmal auch verpassen und gar nicht merken, wie er am Wirken ist in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, ja sogar im und durch den Zeitgeist, dass sich sozusagen Heiliger Geist und Zeitgeist manchmal sogar verbinden? Das ist so meine These oder meine Frage, die ich hier in den Raum stelle.
Und das, finde ich, klingt sehr plausibel. Ich finde, das klingt auch sehr interessant. Wenn man das jetzt aber wieder auf diese Theophobie zurückfließen lässt oder darauf zurückschließt, was ist denn diese Angst vor dem Zeitgeist konkret? Und auch da wieder die Frage, was denkst du, welches Bedürfnis steht hinter dieser Angst vor dem Zeitgeist?
Es gibt so einen alten Ausspruch von einem alten katholischen Orden, da heißt es, das Kreuz, ich sage es nur sinngemäß, das Kreuz steht sicher und fest und die Welt ist im Wandel. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch die Angst vor dem Zeitgeist, der ist ja so schnelllebig und der wandelt sich so schnell hin und her. Und dann auch dieses vielleicht auch dieses negative Bild und der negative Blick auf diese Welt. Die Welt ist doch böse, da warten Gefahren auf uns, sie ist finster, da ist das Fleisch und nicht der Geist und all das, da sprechen wir auch noch in einer anderen Episode drüber. Das ist vielleicht dieses, warum wir den Zeitgeist so verteufeln. Und jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, natürlich Zeitgeist ist es nicht einfach alles so super toll und happy-clappy und Zeitgeist und Heiliger Geist sind auch nicht ein und dasselbe, aber ich glaube, da ist einfach so eine Grundangst vor dem Zeitgeist, weil man ihn auch nicht richtig fassen kann. Es gibt ja auch oft irgendwelche Zitate, auch die in Predigten vorkommen, wie, ja, wir huren als christliche, westliche Kirche mit dem Zeitgeist herum, weil wir uns so sehr an die Zeit anpassen. Und das müssen wir bleiben lassen. Das habe ich wirklich so ähnlich gehört auf einer Konferenz, wo ich war, wo ich dann merke, ja, was ist denn eigentlich so das Problem? Ich glaube, das Hauptproblem ist dieses, dass man denkt, oh, wenn wir dem Zeitgeist Raum geben, dann werden unsere Werte verwischen oder verschwimmen und so. Und das ist damit ja nicht eigentlich unbedingt gemeint, sondern eigentlich ja noch was anderes. Aber da ist, glaube ich, vielleicht dieser Grund für diese Angst. Oder was würdest du sagen? Was hast du Angst vor dem Zeitgeist? Oder was ist diese Angst, was man da hat?
Also ich persönlich, ich habe manchmal das Gefühl, es scheint mir manchmal auch ein bisschen eine Generationenfrage zu sein, ehrlich gesagt. Also ich entdecke gerade in meiner Generation, sage jetzt einfach mal, ja, Leuten in meinem Alter, dass man nicht so große Angst hat vor dem Zeitgeist, weil man sich irgendwie mehr damit verbunden fühlt. Man fühlt sich mehr im Zeitgeist auch integriert und ich denke, dass ich das vielleicht auch in 50 Jahren dann ganz anders erlebe, weil ich mich da ein bisschen weniger mit dem Zeitgeist verbunden fühle und Angst habe, dass Werte, die mir damals sinnvoll erschienen sind, im Verlaufe des Lebens an Bedeutung verlieren und ich trotzdem an denen festhalten möchte, weil ich sie als prägend, als wichtig, als sicherheitsstiftend auch erlebt habe, die dann verliere durch eben das neue Wehen des Zeitgeistes beispielsweise und ich da schon auch den Eindruck habe, es ist letztendlich auch ein Sicherheitsbedürfnis vielleicht manchmal, dass man gerne in einer Welt, in der sich alles schnelllebig verändert, trotzdem gerne man Dinge haben möchte, an denen man festhalten kann, trotz allem. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen die Angst, sich irgendwo die Anbindung an die Welt und eben auch an den Glauben, an Werte, die einem wichtig war, zu verlieren. Ich denke, das ist...
Was ja auch wirklich passieren kann und wo es ja auch gut ist, dass es das Evangelium gibt und diese Wahrheit, die da feststeht, dass Jesus Mensch wurde und für unsere Sünden gestorben ist. Und vielleicht dann noch anknüpfend ist ja auch interessant, dass viele christliche Gruppen auch viel zeitgeistiger unterwegs sind, als sie meinen. Dabei wollen sie sich eigentlich vom Zeitgeist abspalten. Also mal kurz ein Beispiel dafür. So während der Zeit Erster, Zweiter Weltkrieg und danach, da war ja überall eine sehr starke Unsicherheit in der Welt und der Zeitgeist war ja eher, oh, alles wird schlechter, alles wird schlimmer. Und Christen haben sich das ja dann auch zu eigen gemacht, dieses zeitgeistige Denken, im Sinn von, oh, der Herr kommt bald wieder. Also so im 20. Jahrhundert war eine sehr hohe Endzeiterwartung, weil der Zeitgeist ja eigentlich gesagt hat oder einfach erlebbar war, die Welt ist so schlecht und finster. Und was wir jetzt eigentlich mehr und mehr erleben, eigentlich seit dem Wirtschaftswunder dann auch oder vielleicht auch in Deutschland nach der Wiedervereinigung, zumindest jetzt in den letzten Jahren, wo es auch aufwärts ging oft in vielen Bereichen, gerade auch wirtschaftlich oder auch sicherheitspolitisch. Ich weiß, es ist auch wieder so auf der Kippe. Aber da war der Zeitgeist eher, oh, alles wird besser. Und plötzlich war auch diese Endzeiterwartung bei vielen Christen gar nicht mehr so da, gerade auch in diesen konservativen Kreisen, von denen wir es vorhin schon hatten, sondern plötzlich war mehr so, oh, Reich Gottes, das breitet sich aus, wie im Himmel, so auf Erden, alles wird besser, wir machen als Christen da mit und bringen den Himmel auf die Erde. Und dann merkt man plötzlich auch, wow, krass, wie vieles in der Theologie auch vom Zeitgeist abhängig und geprägt ist. Und das meine ich jetzt auch erstmal rein beschreibend und gar nicht wertend.
Ja, und ich glaube, dass eben gerade auch darin eine große Chance eigentlich auch verborgen liegt, auch für uns Christinnen und Christen auch relevant zu bleiben in der Gesellschaft, wenn wir lernen, uns von Zeit zu Zeit auch mit dem Zeitgeist zu verbinden, auch da anschlussfähig zu sein. Weil ich gerade auch denke, wenn wir von Evangelium sprechen, dann sprechen wir von so viel mehr als, ich sage jetzt einfach nur plakativ beschreibend, ein Kreuztod zur Erlösung der Welt. Wir haben da ja auch in der Episode 7 ein bisschen darüber gesprochen, über die Bedeutung des Kreuzes, aber da ist ja noch so viel mehr. Diese Freudenbotschaft, die ist so gigantisch groß. Wir haben so viel zu sagen, eigentlich auch mit unserer Botschaft. Und da aber auch irgendwie kontextsensibel zu bleiben und auch zu verstehen, an welchen wunden Punkten drückt der Zeitgeist auch in unserer Generation? Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber es gibt ja da irgendwie so ein lustiges Graffiti, wo ich kann den Kontext jetzt gerade nicht mehr rekonstruieren, aber wo jemand ein Graffiti an die Wand spreit und sagt, Jesus is the answer, und dann sprayt jemand drunter, what was the question?
Ja.
Und ich glaube, gerade da verpassen wir manchmal ja doch einiges, wenn wir den Zeitgeist ablehnen, weil wir verpassen die Fragen der Gesellschaft. Oder wie erlebst du das gerade auch als praktischer Theologe?
Es geht mir da eigentlich nochmal auch um mehr, was du jetzt beschreibst. Natürlich diese Anknüpfungspunkte und so weiter, das spielt natürlich auch mit beim Zeitgeist. Aber um was es mir vielleicht sogar fast noch mehr geht, ist so diese Tatsache, was am Anfang schon angeklungen ist, dass Gott viel mehr am Wirken und Handeln ist, wo wir es gar nicht sehen. Und dass es vielleicht auch, so sagt es ja auch mal Karl Rahner, ein katholischer Theologe aus dem 20. Jahrhundert, vielleicht gibt es sogar sowas wie anonyme Christen, also wo Christen sind, wo vielleicht wir, die wir uns als Christen bezeichnen, gar nicht sagen würden, dass das Christen sind, aber sie sind es eigentlich doch. Und wie komme ich da drauf? Durch das Gleichnis von Jesus in Matthäus 25, in seinen Endzeitreden, wo er dann sagt, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben und deswegen kommt ihr in mein Reich. Und die sagen, hey, wann haben wir das getan? Haben wir doch gar nicht gemacht. Doch, was ihr einem dieser Menschen Gutes getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann merke ich was von einem anonymen Christsein oder von einem anonymen Wirken von Gottes Geist, ja vielleicht auch im Zeitgeist, wo manchmal man es gar nicht merkt, wie Gottes Geist hier am Wirken ist oder wie ich sogar etwas tue durch Gottes Geist und es gar nicht merke. Und das finde ich spannend mit Blick auch auf gesellschaftliche Strömungen, wenn ja vielleicht auch irgendwo Revolutionen passieren. Wo ist da auch Gottes Geist am Wirk, wo ich einfach nur denke, das ist jetzt zeitgeistig, oder auch in Zeitgeistströmungen wie Black Lives Matter oder Me Too. Ist das einfach nur was gesellschaftlich Zeitgeistiges oder ist das auch etwas, wo Gott am Wirken ist? Ich kann es dir nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber da offen zu sein, dass Gott größer ist und mehr tut und bewirkt, wie wir es manchmal denken. Und inspirierend finde ich da die Geschichte von Hesekiel. Da ist plötzlich Gottes Herrlichkeit nicht mehr im Tempel in Jerusalem, sondern plötzlich erscheint sie dort, wo keiner damit gerechnet hat, auf Feindesland im Exil in Babylon. Plötzlich ist Gott dort und gar nicht mehr in seinem Tempel. Und was ist, wenn Gottes Geist manchmal auch seine Kirche verlässt, plötzlich zeitgeistig wird, um dann aber auch wieder zurückzukehren in seine Kirche und Dinge anders voranzutreiben? Genau, um das geht's mir bei diesem Thema mit dem Zeitgeist.
Ich fand das auch ganz stark. Du schreibst dann auch in diesem Kapitel, dass das aber auch sehr herausfordernd sein kann, weil damit sehr viele Fragen und Überlegungen verbunden sind. Du nennst da die Frage nach der Hölle, Allversöhnung, die Frage nach Erlösung und Versöhnung mit Gott außerhalb vom Christentum. Du hast jetzt von anonymem Christsein gesprochen. Und du schreibst dann, vielleicht habe ich, also Manuel, noch zu viel Angst davor, diese Fragen hier zu beantworten. Vielleicht ist auch das noch eine Theophobie, dort eine Antwort zu geben. Wie kann das dann tatsächlich aussehen? Und ich frage dich jetzt hier ganz persönlich, was macht dir genau in diesem Zusammenhang Angst? Wie geht Manuel Gresslin als großartiger Denker und Theologe, und das meine ich jetzt hier ganz ernst, weil wenn man dein Buch liest, dann sieht man, dass du das bist, mit Fragen um, die ihm Angst machen und auf die er keine Antwort hat?
Ich gehe damit so um, dass ich mich auf jeden Fall vielen Fragen einfach ehrlich stelle, Bücher lese, mit Menschen darüber ins Gespräch komme. Und selbst wenn ich am Ende keine klare und eindeutige Antwort habe, weiß, ja, ich stelle mich trotzdem diesen Themen und habe Mut. Und Glaube geht nie, ohne auch persönlich involviert sein und persönlich auch eine Leidenschaft für ein Thema zu haben. Und Leidenschaft heißt auch, ja, ich muss manchmal auch leiden und habe vielleicht nicht die eine Antwort sofort. Und so verstehe ich auch alles, was ich hier zum Zeitgeist sage. Ich will hier gar nicht absolute Wahrheit vertreten, sondern alles ist auch immer ein Fragen, ein Suchen, ein Stottern. So hat es Karl Barth mal gesagt, dieser Schweizer Theologe, ein von Gott reden sollen und es irgendwie doch nicht können. Und ich weiß, ich will von Gott reden, über ihn reden, und gleichzeitig kann ich es auch nie voll und ganz, weil Gott mich sowas von übersteigt. Und ja, es gibt Themen oder auch theologische Meinungen, wo ich denke, wow, das macht mich jetzt auch irgendwie, verunsichert mich, macht mir fast schon Angst. Was meinen die da? Kann das wirklich sein? Aber dann doch auch mal da näher hinzuschauen und gerade auch das Gespräch zu suchen mit Andersdenkenden, das finde ich immer sehr hilfreich und gut. Vielleicht hier noch zum Schluss, so dieser Religionsbegriff hat mir da nochmal geholfen. Religion kommt ja von zwei lateinischen Verben, von zwei lateinischen Tunwörtern. Man kann Religion zurückführen auf das lateinische religiare, das heißt anbinden, festmachen. Also Religion will mir ja, auch der christliche Glaube, Halt geben, dass ich mich wo festmachen kann, auch eine verbindende Kraft geben, auch durch Gemeinschaft, dass man auch gemeinsam dasselbe glaubt. Und das braucht es 100%. Und Religion kann auch zurückgehen auf das lateinische relegere, das heißt so viel wie wiederlesen und sammeln. Und ich glaube, das braucht Religion eben auch, Dinge, Themen wiederzulesen, neu zu lesen, immer wieder neu auch ins Fragen zu kommen und ganz speziell jetzt hier auch mit dem Zeitgeist, ihn wiederzulesen und zu lesen. Kann es sein, dass da auch Gottes Handschrift drin ist oder vielleicht auch eben nicht? Und das ist so das, was für mich Religion eben auch ausmacht. Anbinden, festmachen, aber eben auch das Wiederlesen und wiederholt mit Themen beschäftigen.
Ja, vielen Dank. Das ist eine wirklich coole Ermutigung, sich auch dem Zeitgeist wieder vielleicht neu mal auszusetzen, ihn zu studieren, zu schauen, wo er weht und vielleicht darin sogar Gottes Spuren zu erkennen, wo man sie vorhin nie vermutet hätte. Vielen Dank, Manuel, für diese spannenden Überlegungen.
Sehr gern.